Ambiguitätstoleranz heißt es. Also du hältst es aus, dass unterschiedlichste Meinungen und Zustände gleichzeitig im Raum existieren. Das ist wie Quantum Computing. Wir müssen im Management ganz viel KI-tisieren, damit wir schneller werden. Das heißt Entscheidungsprozesse, Business Intelligence und so weiter. Das heißt, wir holen eigentlich die KI in den Boardroom, was auch cool ist. Trotzdem müssen wir uns unsere kognitive Souveränität erhalten. Es hilft ja nicht, wenn du als super schlauer CEO diese Aspiration hast und voll nach vorne prescht und dir kein Erfolg. Also wir bauen gerade im Computational Engineering eigentlich die Maschine, die die nächstbessere Maschine bauen kann. Und das ist ja der entscheidende Durchbruch, der dann dazu führen kann, dass wir eigentlich alles bauen können. Auch wenn wir der schlauste Manager sind, noch nicht wissen, was die Zukunft ist, navigieren wir in verschiedene Zukunftswelten rein und bereiten uns auch vor, indem wir in diesen Zukunftswelten denken, das ist Futures Literacy, auch darüber sprechen, wie so eine Sprachfähigkeit, um dann in Zukunft relevant zu bleiben.
Herzlich willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Rocket Fuel, eurem Podcast für den verrückten Zukunftsscheiß. Mit an Bord heute Raphael Giegen. Hallo Rafa.
Schön. Olli, was ist los? Die Hitze
macht mich fix und fertig.
Was ist denn los mit dir? Sonst warst du so förmlich immer, aber okay.
Ich dachte, jetzt mache ich ein bisschen was Cooleres.
Okay.
Vielleicht.
Hallo und guten Tag aus der schönen Oberpfalz.
Bei wie viel Grad?
Ach, hier im Haus geht's. Du weißt ja, wer Schatten haben will, muss Bäume pflanzen. Mhm. Draußen ist es so warm wie überall, so 32 Grad oder was. Aber hier drin bist du also 26 vielleicht.
Ach, wie geil.
Ohne Klimaanlage.
Und du hast heute einen speziellen Gast mitgebracht. Das hast du initiiert. Nils Müller von Trend One. Hallo Nils.
Hey Olli, hey Rafa, freut mich sehr mit euch.
So, wir haben uns abgemacht, dass sich Nils jetzt einfach die Ohren zuhält und der Rafa mal sagt, warum er ihn eingeladen hat.
Ja. Warum habe ich Nils eingeladen? Ich stelle jetzt Nils Müller vor.
Oh, geil.
Nils Müller ist in Europa einer der für mich wichtigsten Futurologen. So ein richtiger Mann aus der Zukunft. Und warum ist er das für mich? Weil er, immer wenn ich mit ihm spreche, 2, 3 Karten auf den Tisch legt, die ich noch nie gesehen habe, auf Themen kommt. Wir sprechen ja auch gerne über das Wort Konvergenz. Der Mann ist quasi die Konvergenz auf 2 Beinen, der die Vielzahl an Inhalten immer unmittelbar versteht und dann Auswirkungen ableiten kann. Und dabei hat er noch eine dufte Firma mit Trend One in Hamburg hocken, die ja viele Unternehmen, unter anderem auch Vitra, versorgt mit seiner eigenen Bibliothek. Da kann er gleich was zu sagen, wo wir viele Insights jedes Mal abrufen. Und ich werde nach jeder Begegnung, in der Regel bin ich nicht dümmer, sondern immer etwas schlauer. Und deshalb habe ich Nils vorgeschlagen.
Nils, würdest du das unterschreiben, was Rafa über dich gesagt hat?
Auf jeden Fall. Ich unterschreibe alles, was Rafa sagt. Deswegen spreche ich immer so gerne mit ihm. Weil Rafa ist so meine Source of Inspiration. Ich kriege immer so viele internationale Cross-Industrie-Innovations-Zukunfts-Insights über Rafa. Ich schreibe einmal im Jahr die Studie Innovation Leaders, um rauszufinden, wie man besser innovieren kann. Und da mache ich ganz viele Interviews. Aber das mit Rafa mache ich immer ganz am Anfang. Und es ist so inspirierend und so starke Insights, dass eigentlich fast immer ein Drittel oder ein Viertel oder ein Fünftel oder ein Sechstel von der Rafa kommt. Also wirklich, du bist meine Quelle der Inspiration, Rafa, weil du international so viel unterwegs bist und weil du dich auch mit so vielen Menschen, mit so vielen spannenden Menschen austauscht, bist du eine wunderbare Quelle und weil du ein ganz wunderbarer Mensch bist. By the way.
Das ist nett. Und wir beide hatten ein tolles gemeinsames Erlebnis. Wir sind zusammen Mähdrescher gefahren bei John Deere. Wer saß schon mal auf so einem Vollernter drauf und ist damit gefahren? Wir zwei.
Alter, das war echt groß. Das war echt groß. Ja.
Ich würde sagen, das verbindet fürs Leben, wenn man einmal zusammen John Deere Mähdrescher gefahren ist.
John Deere ist eine neue Marke.
Gut, also, wir mal kurz unter 30 Grad gucken wir heute in die Zukunft. Ihr beiden habt euch lieb, das habe ich schon mitbekommen. Aber dann lasst uns doch mal einsteigen. Rafa, was ist gerade so dein aktuellstes, krassestes Zukunftsthema? Und wir quetschen einmal Nils aus, was er davon hält.
Boah, also mein krassestes, ich würde mal sagen, das, was mich am meisten beschäftigt, sind jetzt die zwei Logiken von Organisationen, die aufeinanderprallen. Die eine Logik ist die Logik einer Organisation, über die wir alle und alle Zuhörer konditioniert worden sind. Die andere Logik ist die Logik einer Organisation, die KI-basiert ist. Und diese Logik hat mit der Logik einer Organisation überhaupt nichts zu tun. Und je mehr und mehr ich unterwegs bin, je mehr Reifegrad das Thema bekommt, umso mehr wird mir das klarer und ich werde damit konfrontiert. Und das ist so total spannend.
Eine Organisation, die auf KI basiert, Nils, wie muss ich mir denn sowas vorstellen?
Ich gucke ja mal aus Marktsicht und der ganze Markt wechselt gerade in den nächsten ökonomischen Superzyklus. Das heißt, wir kommen ja ganz ursprünglich, apropos John Deere, aus der Agriculture Economy. Also vor 7, 8 Generationen waren über 90% unserer Vorfahren in der Landwirtschaft tätig. Und dann kam die industrielle Revolution. Das heißt, wir haben dann über 90% der Menschen waren irgendwie in der Industrie tätig. Und ja, genau, dann kam die Knowledge Society. Und wir sind alle hier in der Knowledge Society und verdienen unser Geld, weil wir so tolle Knowledge Workers sind. Und jetzt, zaboom, wechseln wir das wirtschaftliche Betriebssystem zum 4. oder 5. Mal. Und das ist ein großer, großer Wandel. Wir wechseln jetzt in die Intelligence Economy. Und das ist quasi die Marktsicht von dieser Change, die Rafa gerade in den Unternehmen angesprochen hat. Die müssen sich dann natürlich anpassen. Also draußen wechseln wir das wirtschaftliche Betriebssystem und wechseln in den nächsten Superzyklus. Und der hat jetzt nicht so viel damit zu tun, irgendwie KI-Tools zu nutzen, sondern es geht um einen Wechsel der Werte. Wechsel der Value Chains, Wechsel der Organisation, der Prozesse, auch welche Rolle Menschen und Talente spielen. Und und dafür müssen die Unternehmen sich quasi komplett neu aufstellen in ihrer Organisation, in ihrer Architektur, in ihrer Steuerungslogiken, in ihren Bewertungslogiken. Und das erleben wir gerade. Wir sind mittendrin und das passiert mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf diesem Planeten. Und das ist natürlich auch eine interessante Herausforderung jetzt für Deutschland, wie schnell wir da so reinfinden.
Ich habe dazu mal ein plastisches Beispiel, weil ich gestern, also dieses Beispiel mit Test Ukraine, also was macht die Ukraine gerade? Überlegt euch mal, dieses Land, was seit 22 in diesem Krieg ist, was am Anfang totalen Support machte, macht gerade vice versa. Die Ukraine lädt Rüstungsunternehmen, Militärs aus der ganzen Welt ein, von ihnen an die Datensätze ranzugehen. Also die Ukraine stellt alle Datensätze, die gesammelt haben, alle Erfahrungen bereit, damit daraus eine ganz andere, ich meine, das klingt echt furchtbar, aber eine ganz andere, Methodik und Logik der Kriegsführung entsteht. Das ist, überlegt ihr mal, die großen, die Lockheed Martins, die Rheinmetalls und wie sie alle heißen dieser Welt, gehen auf einmal, greifen darauf zu, weil sie damit einen Advantage haben, den sie sonst nicht hätten. Und das ist für mich so ein Beispiel, wie sich etwas quasi über Nacht auf links dreht.
Das ist ganz spannend, ne? Weil der Rheinmetall-Kollege ja schon noch sehr, sehr despektierlich über die Hausfrauen, die in der Ukraine gelästert hat. Was er damit eigentlich beschrieben hat, war ja eigentlich eine dezentrale Rüstungsindustrie, ne? Die ja natürlich viel weniger schnell angreifbar ist und viel innovativer und viel schneller ist. Also das ist schon sehr interessant, ne? Dass da viele Paradigmen gewechselt werden, oder Nils, wie siehst du das?
Ich finde es ein super Beispiel, der Wandel, der dort gerade stattfindet, weil der ist genau die Architektur, die wir brauchen, um unsere Top-Talente, und das können eben auch Hausfrauen sein, weil wir sie verbinden quasi wie mit Brain-Computer-Interfaces mit den Top-Daten, mit den Algorithmen und mit den physischen AI-Systemen, also mit Drohnen zum Beispiel oder Robotik. Das heißt, dadurch, dass wir in einer permanenten Proto-Reality, also die lernen ja nur deswegen, weil sie in so einer Proto-Reality leben, dass jeder, der eine Bewegung macht, zum Beispiel mit einer Drohne, steuert wieder Daten in diese Intelligenzarchitektur bei. Das heißt, jedes Top-Talent in der Ukraine, der irgendwas mit AI, Robotik tut, füttert wieder Daten rein in diese Intelligenzarchitektur, die wieder den anderen zur Verfügung steht, die auch den Algorithmen zur Verfügung steht. Und so vernetzt du Menschen wie mit so einem Brain-Computer-Interface mit Algorithmen, mit Daten, mit physischer AI. Und deswegen ist es mit der Hausfrau eigentlich ein cooles Beispiel, weil die wird dann eben auch enabled, das richtig einen großen Wert beizutragen. Und deswegen kann man eben auch sagen, es geht jetzt in diesem neuen Intelligence Economy nicht darum, dass man die Menschen los wird, sondern dass man sie eigentlich intelligent in diese Architektur einwebt, in diese permanente Proto-Reality, weil, schönes Zitat von Rafa, the future does not belong to the perfect, it belongs to the learning. Ja, und vielleicht sind unsere Super-Experten in der, keine Ahnung, in irgendwelchen Militärstäben auch zu sehr perfect und zu wenig learning und die Hausfrau ist vielleicht eher learning und nicht perfect. Und das finde ich, also wir haben das als Eingangszitat genommen, the future belongs to the learning and not to the perfect. Wunderbar.
Und noch eine Ergänzung dazu, was hier natürlich dazu kommt, ist diese Extremsituation. Und jetzt kann ja jeder, der jetzt zuhört, der wird es ja wahrscheinlich feststellen, wie weit er eigentlich davon gerade entfernt ist, weil seine Organisation und sein Markt, in dem er ist, und die nicht vorhandene Extremsituation überhaupt nichts mit ihm zu tun hat.
Können wir gerne kurz Vokabeltest mal, könnt ihr mal vielleicht unseren Hörern und Hörern mal das Thema Proto-Reality mal kurz erklären?
Also Proto-Reality kannst du so übersetzen, die Zukunft wartet nicht darauf, dass sie gebaut wird. Also früher, wenn du ein Haus bauen wolltest, so ein Skyscraper in Singapur, dann hast du den natürlich mit CAD designt und dann hast du quasi Erfahrungen gehabt und hast das Ding gebaut und dann hast du aber vielleicht irgendwann gemerkt, das funktioniert in der Umgebung nicht so richtig, das funktioniert im Gebäude nicht so richtig, weil sich Dinge ändern, Retail ändert sich, Workplaces ändern sich, Anforderungen ändern sich. Das heißt, du baust das und merkst, irgendwie war das nicht ganz so richtig, man bräuchte jetzt vielleicht mehr Wohnraum und weniger Büroraum und so weiter. Die Proto-Reality sagt, dass du permanent in einer Simulation bist und permanent modellierst, optimierst, simulierst und lernst. Also als ob du nicht in einem Text-Language-Model bist, sondern in einem physikalischen Modell, wo du permanent Objekte simulierst, optimierst, modellierst und ist eigentlich eine permanente Weiterentwicklung. Das heißt, du kannst zum Beispiel Besucherströme simulieren, du kannst Arbeitsplätze simulieren, du kannst Retail-Veränderungen simulieren, du kannst auch Schocks, also Überschwemmungen, Cyber-Attacks. Eigentlich ist Singapur wieder ein gutes Beispiel und das hat mich auch Raphael draufgebracht. In Singapur gibt's, wie heißt das, The Future City Laboratory von der ETH Zürich. ETH, ja. Und Singapur, komplett Singapur hat ja einen digitalen Zwilling. Das heißt, du kannst jederzeit gucken, wenn du da einen neuen Stadtteil baust, wie verändert das quasi die ganze Traffic Flows? Wenn du jetzt eine Überschwemmung hast, was passiert dann mit bestimmten Gebäuden, wenn du einen Cyber-Attack hast, was passiert dann, wenn du einen Blackout hast in bestimmten Regionen? Das heißt, du kannst in diesem digitalen Zwilling von Singapur alles simulieren, was da kommen könnte. Und deswegen ist Singapur eigentlich ein mega Beispiel. Die leben schon in einer Proto-Reality, weil sie nicht irgendwas bauen müssen, um dann zu gucken, was dann passiert, sondern sie können das vorher simulieren.
Und jetzt mag es sein, dass man, das hört sich so weit entfernt an, ist es aber nicht. Ich hatte neulich für eine große Beratungsgesellschaft eine Keynote, die Öffnungskeynote bei 170 Bankern, alle aus dem Risk Management. Und die Beratungsgesellschaft hat mittlerweile den Intervall im Dialog zu den Bankvorständen reduziert auf mindestens einmal im Monat und hat wöchentliche Programme gemacht für die eigenen Mitarbeiter, weil sich gerade alles so schnell ändert. Und sehr wahrscheinlich ist diese Proto-Realität überhaupt nicht so weit weg von uns allen.
Rafa, wir haben ja, als wir auf der CES waren, ja auch wirklich bei vielen Firmen gesehen, dass sie so anfangen, so Ökosysteme zu bauen. Also sozusagen auch sagen, die sich ihre also quasi die Hoheit über die Daten, die sie selber sammeln, aber auch eigene Language Models bauen. Das heißt ja, an der Stelle ist es ja auch so, da lernen ja auch auf einmal solche Organisationen ganz anders, ne? Weil sie, ne, was sie gerade auch auf die Ukraine, kann ich ja auf den zivilen Bereich übertragen, ne? Ich kann sagen, die Roboter, die bei keine Ahnung, bei Mercedes oder nee, bei BMW im Werk sind, der eine lernt einen Dings und direkt teacht der alle anderen. Oder autonomes Fahren funktioniert ja genauso, ne? Dass die Waymo-Kisten untereinander lernen. Das hat ja einen ganz anderen Effekt, auf einmal ein ganz anderes Scaling. Da mich würde interessieren, wie kommen damit Organisationen klar, also weil diese Lerngeschwindigkeit, also auch was ihr mit dieser Proto-Realität beschreibt, wir hatten ja früher immer noch so Zyklen, in denen wir sozusagen das alles mal setzen lassen konnten, in denen man sich darauf einstellen konnte und sowas. Und dadurch, dass das alles Proto jetzt ist, ja, deswegen finde ich den Griff auch schön, muss die Organisation ja auch irgendwie so ein bisschen, also ich hätte Yvette gerne mal vom Radio Bremen mal gesagt, wir haben keine Kultur mehr, Sachen wegzulassen. Ne? Das ist also, das Auslassensgehen fehlt uns mittlerweile. Wie kriegen das Organisationen hin, dass man sozusagen die Sachen, die man nicht mehr braucht, weglässt und Platz für diese Proto-Welt schafft?
Weil du schneller, schlauer wirst und schneller ins Handeln kommst. Also ein super Beispiel momentan ist ja Neura Robotics, die wir jetzt in den letzten Wochen überall in der Zeitung gelesen haben. Die haben ja das Neuraverse. Das heißt, die haben neben dieser Hardware von Robotik und Service haben die quasi diese übergeordnete Ebene und sagen, wir haben ein Neuraverse und da sind physische AI, da sind Weltmodelle drin, da sind Roboterbewegungen drin, da kannst du quasi deine Daten mit anderen teilen. Das heißt, du baust eine kollektive Intelligenz zwischen den Robotern und zwischen den Menschen, Bewegungen zu lernen und zu teilen, weil der Schweißroboter, der das 100-mal in dem und dem Werk gemacht hat, der kann das vielleicht auch übertragen auf das und das Werk und der kann das vielleicht auf eine andere Roboterarchitektur sogar übertragen und der kann das vielleicht sogar vom Menschen lernen. Das heißt, du kannst den ja antrainieren über Telepräsenz und kannst dann diese Daten übertragen und die Roboter können voneinander lernen. Das heißt, du kommst schneller, wirst du schlauer und kommst ins Handeln, weil du halt Abkürzungen nimmst.
Ich habe heute gerade was gesehen, Nvidia hat ja so, glaube ich, so ein neues, das ist, glaube ich, Nvidia gepowert, so ein Tool, da kannst du quasi heute wie im Gaming und auch in der Robotik, kannst du quasi in Echtzeit so Roboter Pfade quasi bauen. Das ist so ein Bone-Tool, das heißt, du hast so wie so ein Strichmännchen und hinten dran hast du fotorealistisch eigentlich, also entweder so ein Gaming-Charakter oder aber auch den Roboter, ja, der sowas dann macht. Also nur so das kleine, ich bin ja so ein Fan von solchen Sachen.
Ich würde gerne hier noch was so ergänzen, dieser Gegenüberstellung. Das führt ja auch zu zwei Sachen, von Stabilität zu Anpassungsfähigkeit, weißt du? In der Vergangenheit Optimierung, Effizienz, in der Zukunft experimentieren, iterieren. Vergangenheit feste Rollen und Strukturen, Zukunft dynamische Fähigkeiten. Vergangenheit Kontrolle, Vorhersehbarkeit, Zukunft navigieren unter Unsicherheit. Und jetzt das Wichtigste, Veränderung damals als Ausnahme und Veränderung wird jetzt Standard. Und allein die Gegenüberstellung macht ja im Kopf etwas, wo du denkst, wow, da passiert ja einiges. Olli, du schaust so.
Ja, ich verdachte, nein, also ich sehe das halt, ich gucke ja viel auf Organisationen und wie die sich verändern. Und ich glaube, dieses Thema, also wie kriege ich, quasi kann ich mit der in Geschwindigkeit Schritt halten, indem ich vielleicht loslasse. Ich hatte was anderes, vielleicht mal ein anderes Ding. Ich habe gerade ein schönes Buch gelesen, vielleicht kennt ihr das, dieses Inside the Box. Habt ihr das mal gesehen von, ich glaube, wie heißt der, David Epstein, glaube ich. Und da geht es darum, dass wir eigentlich Constraints brauchen. Das finde ich total spannend, dass er sagt, okay, im Prinzip immer, wenn man, weil wir haben eben am Vorgespräch ja über Divergenz und Konvergenz gesprochen und du hast immer gesagt, okay, Nils, jemand, der konvergiert, ich bin vielleicht eher so, vielleicht liegt das in meinem ADS-Spektrum, einer, der immer so gerne divergiert erstmal. Und aber dass wir gerade in der heutigen Zeit, dass wir uns sozusagen so Leitplanken bauen müssen. Ne? Weil wenn wir zu viel machen können, werden wir nie mehr fertig. Also kriegen wir den, ne, gibt es ja diese Doppeldiamantstruktur, wir kriegen den Diamanten nicht mehr zu. Und ich finde das für mich so die Herausforderung, an welcher Stelle entscheiden wir denn quasi, auch im Management oder irgendwo, wie wir Organisationen führen, was wir machen, was wir denn nicht mehr machen. Weil wir halt so viele Optionen haben. Und ich finde, das ist also echt für mich so ein bisschen so Brainfuck, wie setze ich die richtigen Constraints? Was mache ich? Welches Tool nehme ich mit und welches nicht? Du hast gesagt, die Banken, haben ganz letzter Satz von mir, die Banken kriegen einmal im Monat mittlerweile ein Update. Ja, aber wie willst du den großen Organisationen, wie kannst du die überhaupt so schnell verändern, wenn du einmal im Monat ein Update kriegst und dann...
Die trainieren wöchentlich, also die Banken, also die trainieren wöchentlich die Teams und gehen monatlich von Quartal zu monatlich. Das ist ja schon mal ein vierfaches Tempo, ja?
Also das eine ist ja diese Multi-Optionalität, die wir heute haben. Und ich glaube, das ist wirklich eine neue Managementfähigkeit, dass man vielleicht war Management früher so ein bisschen wie Bowling, wisst ihr noch? So alle 4 Jahre hat man sich getroffen und hat so die Strategie gemacht. Es war ja wirklich so, alle 3 Jahre, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, hatte man so Strategiezyklen und hat dann so wie Bowling so eine Kugel nach der anderen sich drauf geeinigt. Und das waren so alte Herrenclubs, die waren dann quasi strategisch bowlen. Und heute, in dieser multi-optionalen Welt, Olli, die du gerade beschrieben hast, ist Strategie eher wie so Juggling, wie heißt das auf Deutsch?
Jonglieren.
Jonglieren, ja. Du hast immer so 7 Bälle in 15. der Luft.
15.
Und nee, jetzt kommt's ja, dann kommt so ein Rafa und wirft dir nochmal 3 goldene Bälle dazu. Und dann hast du plötzlich 10 und dann kommt noch so ein Olli und wirft dir nochmal 3 dazu. Und du willst ja keinen fallen lassen. Also wenn, dann willst du bewusst einen raussortieren, aber du willst ja nicht, dass einer runterfällt. Das sieht ja dumm aus beim Jonglieren. Und das ist halt so eine neue Managementfähigkeit, dieses permanente Bewerten und strategisch hochhalten und auf den richtigen Zeitpunkt auch zu achten. Ne? Weil das Timing ist ja auch eine ganz entscheidende Fähigkeit. Es geht ja nicht immer darum, dass man First Mover ist, und auch nicht immer darum, dass man irgendwie Follower ist, was ich ja häufig bei den deutschen Firmen, wir sind so Fast Follower, was ja impliziert, dass man immer schnell hinterherläuft, sondern man ist ja eigentlich Smart Mover. Smart Mover guckt beim richtigen Thema mit dem eigenen Unternehmen, wann ist mein richtiger Speedspot, um in den Markt reinzugehen. Ja, das heißt, man muss schon immer so ein paar Dinge oben halten und dann muss man sehr genau schauen, was sortiere ich aus, also Fokus, aber mit welchem Thema gehe ich wann in den Markt? Weil wenn ich zu früh bin, ist doof, verbrenne ich das Thema. Wenn ich zu spät bin, ist der Markt vielleicht schon gesättigt. Hat halt viel mit meinen eigenen Fähigkeiten zu tun und mit meinem eigenen Marktzugangsökosystem. Das ist das eine, der Multi-Optionalität. Und das andere ist dieser Diamant, den du geschildert hast, wo du eigentlich den Möglichkeitsraum erstmal aufspannst, um ihn dann wieder zuzumachen und zu priorisieren. Und dieses Aufspannen, das muss man auch aushalten können. Das ist dieses Quantum Thinking. Also da sind dann plötzlich ganz viele Möglichkeiten, die parallel sind, die sich sogar widersprechen. Also momentan geopolitisch. In welche Märkte gehe ich rein? Mit wem arbeite ich zusammen? Ja? Sozial. Also ist, gesellschaftlich. Mit welchen Kunden arbeite ich? Geschäftsmodelle. Auf welche Geschäftsmodelle? Das heißt, man spannt auf. Und dann muss man das auch eine Weile aushalten können. In der Schule haben wir das früher Ambiguitätstoleranz genannt. Kennt ihr das noch? Also wenn du so aushältst,
das hatte ich die ganze Zeit, ich wusste nicht, dass das Wort gibt. Genau.
Ja. Ambiguitätstoleranz heißt es. Also ja, genau. Du hältst es aus, dass unterschiedlichste Meinungen und Zustände gleichzeitig im Raum existieren. Das ist wie Quantum Computing. Quantum Computing, da hast du diese Superposition. Also Quantencomputer halten es auch aus in der Superposition, dass Dinge gleichzeitig 0 und 1 sind, dass sie gleichzeitig, die Katze, ne, kennt ihr, tot und lebendig gleichzeitig ist. Und das muss man eine Weile aushalten im Management und nicht gleich wieder zumachen, weil wir haben gerade in Deutschland immer gelernt, du hast ein Problem, du musst sofort eine Lösung. Und derjenige, der am lautesten die Lösung schreit, ist der Beste im Management. Nee, heute ist er, wie Rafa sagt, der, der die besten Fragen stellt und vielleicht den Raum am besten bearbeitet, der am besten lernen kann, der Beste. Es geht nicht darum, die schnellste Lösung zu haben. Und das ist dieses Quantum Thinking im Team auch, eine Weile in dieser Superposition und dem Raum aufzuspannen, zu verharren. Und ja, eigentlich sind wir permanent, das ist vielleicht auch so anstrengend, in so einem Zustand, wo wir 7, 8, 9, 10 Bälle in der Luft haben und das auch aushalten müssen, dass die einfach eine Weile fliegen und wir die wieder fangen und wieder hochwerfen. Das ist nicht mehr so wasserfallmäßig, phasenmäßig wie früher.
Da fällt mir gerade ein, Nils, vielen Dank für das Bild. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Es gibt von Red Bull, gibt's einen Typ, der mit einem Flugzeug auf einem fahrenden Zug landet. Habt ihr das mal gesehen? Ist total irre. Der Zug fährt halt.
Ja,
und
ja.
Und was mich daran total fasziniert hat, der sagt, ich sehe den Zug nicht. Und dann haben die mit dem trainiert, wie er blind Sachen macht. Der konnte nachher wirklich, der hatte so einen Vorhang und der konnte nachher blind Bälle fangen, ohne dass er die gesehen hat. Und er konnte aber durch den Jonglieren, deswegen fand ich das Bild klasse, Nils. Der vielen Bälle von der Decke, da waren 3 bunte dabei und der konnte die rauswerfen. Der hat also aus fallenden Bällen. Und ich glaube, so ein bisschen diese Idee zu sagen, wir landen ein Flugzeug, ohne dass wir eigentlich genau wissen.
Aber auf einem fahrenden Zug.
So, und wir müssen Skills lernen, die du erstmal im ersten Sinne auf einem fahrenden Zug, ja, was noch viel krasser ist. Und du startest dann quasi eigentlich schon, du musst so ein bisschen Gas geben, dann hebt der einfach nur so ab, ja. Aber was, und wir haben gesagt, das waren Skills, wo ich gedacht, wie kommt, also was trainierst du denn, um sowas zu machen? Ich habe das Gefühl, wir sind im Management auch da, wir wissen doch gar nicht, was wir da trainieren müssen, damit wir also, unser Flugzeug auf so einem fahrenden Zug landen können.
Oder denk doch mal anders, wir wissen gar nicht, wozu wir imstande sind, so was wir entschleißen
das
können.
Dass du sowas kannst, ja. Cristiano
Ronaldo, der das Flugdicht hat immer abschalten lassen, um seine Ecken zu schießen und seine Freistöße im Dunkeln. Ja, weil er einfach, Entschuldigung, er stand am 16er und der Kollege hat die Bälle geschossen. Genau, so war es, genau.
Er hat die geköpft im Dunkeln.
Ja, genau.
Ja, deswegen,
Und jetzt kommen wir eigentlich zu einem ganz entscheidenden Punkt. Das ist auch nicht KI-tisierbar. Also im Management denken wir auch, wir müssen
das ist
jetzt
ein schönes Wort. Nils, das musst du jetzt, KI-tisierbar,
wir müssen im Management ganz viel KI-tisieren, damit wir schneller werden. Das heißt Entscheidungsprozesse, Business Intelligence und so weiter. Das heißt, wir holen eigentlich die KI in den Boardroom. Was auch cool ist, trotzdem müssen wir uns unsere kognitive Souveränität erhalten. Also unser eigenes Denken, unsere eigene Empathie, unsere eigene Fähigkeit, im Dunkeln das zu treffen und mit dem Flugzeug, mit verschlossenen Augen auf dem fahrenden Zug. Das heißt, wir haben ja ganz viel Erfahrungswissen, Empathie, Intuition, ganz viele Dinge in uns, die nicht KI-tisierbar sind. Und das nennt sich kognitive Souveränität. Das heißt, wir müssen uns unser Denken erhalten, weil wenn wir nur der KI hinterherlaufen im Management, was die jetzt gerade für Entscheidungen trifft, dann sind wir im Management ersetzbar. Weil Manager, die nur das tun, was die KI sagt, oder sehr stark darauf achten, die sind halt komplett austauschbar. Und deswegen sagen wir, haltet eure Core Human Skills. Maybe kannst du sagen, im Zeitalter von KI geht's darum, mehr Mensch zu sein. Also mehr die menschlichen Fähigkeiten auch im Management wieder in den Vordergrund zu stellen.
Da, Rafa, da fällt mir was dazu ein. Weißt du noch hier Bob Sternfels? Also Rafa, du weißt es glaube ich nicht mehr, weil du geschlafen hast, aber... Also, ob das hier ist, das war ein Insider, genau. Aber Rob Sternfels hatte irgendwie im
Bob
CEO.
Sternfels,
Bob Sternfels, glaube ich. Bob. Also ich darf ihn Bob nennen. Ja, Bob. CEO von McKinsey. Der hat auf die Frage, was kann KI besser als, was können Menschen besser als KI? Das allererste war Aspiration. Ne? Also, diese Idee zu sagen, okay, wir brauchen halt immer noch Menschen, die höher, weiter, schneller, also die noch irgendwo hin wollen. So, also ich finde, das wird da hätte schon aufhören können zu reden. Ich finde, alles andere ist, ja, das wird eine KI nie können. Und ich glaube, wenn wir Manager haben, die nur verwalten oder Managerinnen, die nur verwalten und nicht irgendwie sagen, hey, das ist nur ein Toolset, dann kommen wir ja nie, dann landen wir nie auf einem, also auf die Idee zu kommen, auf so einem Zug zu landen.
Und jetzt, was total wichtig ist, was dazugehört, ist, man das jetzt nicht als einzelner Manager macht, sondern dass du ja immer ein Team bist. Das heißt, du bist im Board, du bist mit deinem Verwaltungsrat, mit deinem Aufsichtsrat, mit deinem Supervisory Board, mit deiner Ebene darunter, R&D-Chef, Marketing-Chef, Technologie-Chef, Business-Unit-Leiter. Du bist ja in einer gemeinsamen Intelligenz. Und diese kollektive Intelligenz, es ist ja nicht mehr der eine super intelligente CEO, sondern du bist ja in dieser vergemeinschafteten Intelligenz. Und dann bist du sogar in einem Ökosystem von Politik, von Wissenschaft, von verschiedenen Unternehmen und musst dich eigentlich in diesem Ökosystem schnell bewegen. Es hilft ja nicht, wenn du als super schlauer CEO diese Aspiration hast und voll nach vorne prescht und dir keiner folgt. Sondern du brauchst ja immer diese Vergemeinschaftung, dieses Involvement, ja. Und ich denke, dass wir hier eine sehr gute Alignment-Instrumente brauchen, um uns mit den richtigen Leuten zur richtigen Zeit zu vernetzen. Ich habe hier gerade die Strategie der chinesischen Regierung bis 2049 auf dem Tisch. Und ich glaube, deren Stärke ist auch, dass sie wissen, mit wem sie sich zu welcher Zeit align, also abgleichen. Also Politik mit der Wissenschaft, mit den Unternehmen zusammen. Da passiert ganz viel in China, wo sie gemeinsam festlegen, welche 10, sag ich mal, großen Ökosysteme bis 2049 sind für uns wichtig. Was sagt die Wissenschaft? Was sagen die großen Unternehmen, die Huaweis und so weiter? Und die Politik. Und die verständigen sich gemeinsam auf diese 10 großen Ökosysteme. Kann sich auch wieder ändern im 5-Jahres-Plan, kann man alles wieder verschieben, aber im Endeffekt purzelt das aus diesem 2049 auf den 5-Jahres-Plan. Und der ist dann für die Unternehmen gemeinsam so stark wie für die Wissenschaft, für die Investoren, für die Politik, alle einigen sich darauf. Das ist dann nicht starr, das kann man schon in diesem Ökosystem lernen, aber das ist schon mal ein gemeinsamer Alignment-Prozess, ja, weil es geht nicht um den einen Superschlauen, sondern es geht eben um die Kraft, wie beim Tauziehen so ein bisschen. Da hast du so viele, viele Leute, die das Tau in eine Richtung ziehen. Ist viel geiler, als wenn jeder so in seine Richtung zieht, weißt du? Also ist ja wie Vektorrechnung. Naja. Und die Chinesen haben sich auf 10 strategische Ökosysteme geeinigt. Wollt ihr wissen, welche das sind?
Ja, gerne.
Also es steht hier gerade auf dem Tisch, ne? Artificial Superintelligence, General Purpose Robotics, Universal Quantum Computing, Mirror World, also Real and Virtual Fusion, Flying Cars, machen wir uns, das ist ein super Beispiel, machen wir uns in Deutschland super lächerlich drüber, aber es ist ein riesen Ökosystem, was entstehen wird. Alles, was fliegt, also es kann ja auch Logistikdrohnen, Delivery-Drohnen, ja, Defense, ne, alles, was da durch die Gegend fliegt, ne. Agentic Internet, auch super geil. Also die ganze, überlegt euch mal die ganzen Agenten, die B2B-Transaktionen machen. Das sind ja nicht nur wir Menschen, die irgendwie mit irgendwelchen Agenten, aber dieser Agentic Commerce, der wird sich einfach, ich glaube, verzwölffachen die nächsten 5 Jahre, wie Unternehmen in B2B, alleine der ganze B2B-Commerce, der wird sich so vergrößern. An Agentic Commerce, genau. Dann eben noch ganz kurz Nuclear Fusion, Human Health und Space Travel. And Computational Materials. Das sind die 10.
Ja, aber ich sagen, das ist das, worüber wir seit den letzten 5-6 Jahren eigentlich hier, also in der Runde zumindest, eigentlich auch reden. Das ist nichts, wo ich jetzt sage, oh, okay, nie gehört. Ja?
Computational und Materials.
Was
heißt Computational Materials? Computational Materials heißt, dass du jetzt nicht mehr Text-Language-Models hast, sondern biologische Language Models zum Beispiel. Das heißt, du kannst Proteine folden, kennt ihr alle, AlphaFold. Du kannst Pharmaprodukte generieren, so wie die heute mit ChatGPT Text generierst. Generierst du pharmazeutische Produkte, weil sie einfach, die ganze Medizin ist eine Sprache. Oder Physik. Du generierst Flugzeugturbinen, Hypersonic Precoolers, Rocket Engines, weil es quasi ein physikalisches Modell ist. Du hast wie das Textmodell, hast du ein physikalisches Modell mit allen Eigenschaften. Strömungslehre, Wärmelehre, Plasma, Gravitation, alles da drin in einem Modell und generierst Produkte, die so rauskommen, dass sie optimiert, modelliert, simuliert sind. Genau das, was wir eben besprochen haben. Und dann nur noch auf einem 3D-Drucker ausgedruckt werden. Und du plötzlich Produkte generierst, die sehen aus, als wären sie nicht vom Menschen gemacht. PS sind sie ja auch nicht. Und wir haben wir erreichen ein ganz neues Engineering-Level. Ihr kennt vielleicht so ein bisschen generatives Design, wo man denkt so, krass, wie organisch ist das denn? Aber das ist nochmal das nächste Level und das wird die ganze Industrie so revolutionieren, Rafa.
Ey, und das ist so irre. Nein, und also was sagte Jensen Huang in Davos dieses Jahr? And the third thing, what happens 2025, AI understand nature. Das ist exakt, was du gesagt hast. Und überleg mal, Jeff Bezos letzte Woche im Interview in der New York Times, wo er von diesen Generative Robots sprach, aber mit einer Idee, dass die erfinden lernen. Also die lernen erfinden. Das ist das, was du gerade gesagt hast mit dem schönen Satz. Und man denkt, das ist ja gar nicht von Menschen gemacht. Ist es auch nicht.
Ja. Ganz kurz, wenn ich da mal reingreifen kann. Rafa, hast du mich mal irgendwann drauf gebracht? Das ist ja irgendwie so... Ich werde da teilweise ein bisschen dafür verlacht, ja. Aber was James Lovelock ja mal gesagt hat, ist, warum, also als Hypothese, warum sind wir Menschen eigentlich nicht nur da gewesen, um quasi sowas wie KI loszukicken? Weil wir da gar nicht intellektuell in der Lage sind, Sachen zu bauen, die von mir aus auch die Welt retten oder irgendwas machen. Also ist das nicht eigentlich nur der konsequente Weg, dass wir Menschen Dinge bauen, die uns quasi diese Verantwortung abnehmen für diesen ganzen, für das unser ganzes Ökosystem hier zu sorgen, sondern dass es halt Maschinen sein müssen, die so schlau sind, dass sie halt die Probleme, die wir als Menschen nicht mehr lösen können, dann lösen.
Nils?
Rafa?
Nee, ich meine, das ist ja sehr philosophisch.
Das wird sehr philosophisch, okay.
Genau, ich habe da, genau.
Aber ich weiß, habt ihr den Astronaut gesehen? Oder wie heißt der auf Englisch?
Noch nicht.
So, was total geil ist, noch nicht gesehen, Rafa, was ist mit dir los?
Der war noch nicht im Flieger.
Okay. Naja, aber das Interessante ist ja, der trifft ja irgendwie am Ende irgendwo auf eine Alienform, die kann halt quasi alles bauen. Also der Mensch ist zwar viel, sozusagen viel belesener und viel, viel, viel schlauer, also die ergänzen sich so. Aber das, was ich total krass fand, war, das war eine Spezies, die quasi aus so einem Material erfunden hat, mit dem man alles bauen konnte. Also wirklich Raumschiffe und so ganzen Kram. Und manchmal denke ich mir, wir sind ja auf dem Weg da irgendwie hin, oder? Also so inspiriert mich da Nils mit der Denke zu sagen, hey, wir brauchen auch da so unseren, nicht unseren Alien, sondern wir brauchen halt eine Basis mit Sachen, die eigentlich unsere Limits quasi überschreiten können. Ne? Also Sachen, die wir uns nicht vorstellen, müssen ja dann irgendwie Maschinen machen, die dann da hinkommen.
Also wir bauen gerade im Computational Engineering eigentlich die Maschine, die nächstbessere Maschine bauen kann. Hm. Und das ist ja der entscheidende Durchbruch, der dann dazu führen kann, dass wir eigentlich alles bauen können. Was in der Physik natürlich dann oder in Physik, Chemie, Biologie möglich, im Möglichkeitsraum sein muss. Ne?
Ja, vielleicht haben wir den hier auch noch nicht komplett erfasst. Ne? Das sind alles Modelle, die wir natürlich immer nur annähern an das, was wirklich
total
ist.
Ne? Es gibt ja super viele physikalische Effekte in der Antimaterie, in der schwarzen Materie, in der wie heißt die Energie? Die Anti-Energie, also die schwarze Energie ist das auch? Ne?
Schwarze Energie? Black Matter.
Das ist eine Antimaterie, ne?
Ja. Ich würde mit dem Raffa eine Metalband, würde ich so nennen.
Wo wir wissen, die existieren, aber wir können sie noch nicht vollständig erklären. Ja. Genau, also insofern hast du recht.
Okay, wollen wir vielleicht, das mal sehr weit abgehoben, es war mir schon
Weltall. Ja, ich finde, wir sollten jetzt über Inverted Objects noch sprechen, damit sie das auch noch besprechen, wie im Film Tenet. So, die Invertierung.
Ja.
Und damit hättest du jetzt alle Zuhörer verloren, Olli. An dieser Stelle.
Na komm, wir sind eben einen drauf. Wir machen gerade einen Diamant auf. So, Nils,
jetzt hau raus. Wir sprechen jetzt das erste Mal zu dritt zusammen, so in der Runde. Und wie schnell wir dann jetzt in diese Themen reingekommen sind und wie uns das doch fasziniert hat, dann denkst du doch einfach, es ist eine ich mache jetzt, nach dem Termin kann ich jetzt eigentlich Feierabend machen, was ich nicht kann, aber könnte ich jetzt, weil ich habe jetzt nochmal alles auf die Kette gebracht hier, bei mir im Kopf.
Also ich würde gerne, bevor wir das jetzt zu krass werden, oder wollen wir noch, habt ihr noch einen Thema, was wir raushauen? Aber wir müssen jetzt den Diamant nochmal, finde ich jetzt als Abschluss von diesem Podcast auch wieder, wir müssen wieder zukriegen. Also was sind denn so, Nils, was sind denn so drei Action-Items, die wir jetzt sagen können? Jetzt hat das jemand gehört und denkt, oh cool, alles durchgeknallt, aber was mache ich denn morgen? Was gibt's denn den Leuten mal mit, dass man sagt, okay, jetzt bist du vielleicht im Management, jetzt also haben wir quasi eine 100-jährige Tradition im Kapitalismus und jetzt auf einmal müssen wir ganz anders führen. Wo fangen wir denn da an?
Also Schritt 1 ist eigentlich auch das, was der Raffa immer macht. Anticipate. Also verstehe, was draußen passiert. Und das mit draußen meine ich, und das geht jetzt an alle Industriechefs hier, Cross-Industry und international, weil eben die Ökosysteme, also wenn ich mit irgendwelchen Industriechefs spreche, die kennen sich natürlich immer bestens in ihrer eigenen Industrie aus. Aber die Ökosysteme horizontalisieren und diagonalisieren sich komplett durch KI und Digitalisierung. Das heißt, man muss immer Cross-Industry denken. Also schaut euch Woven City an von Toyota. Dann wisst ihr, was das bedeutet, wenn plötzlich der größte Autobauer der Welt, ist übrigens nicht aus Wolfsburg, sondern ist Toyota, anfängt Städte zu bauen. Oder wenn Toyota anfängt, in die Gesundheitsindustrie reinzugehen, weil sie einfach in neue Horizonte rein expandiert mit ihren bestehenden Fähigkeiten. Das ist das, warum Amazon so erfolgreich ist, weil sie permanent in neue Ökosysteme reingehen. Und sie werden wahrscheinlich der wichtigste Player in der Gesundheitsindustrie in Deutschland, auch wenn wir ganz viel über Souveränität sprechen, weil sie es einfach können und weil sie es einfach machen und weil sie einfach das können und machen und schnell machen auch momentan. Und deswegen denke ich, dass diese Anticipation wirklich Cross-Industry und wirklich global sein muss. Weil die Zukunft passiert eben sehr, sehr viel in China, in USA weiterhin, Japan, Korea, Israel. Man muss weltweit scouten und Cross-Industry. Das ist so der erste Trichter öffnen, ne? Weltweit scouten. Und das Zweite ist, wirklich gute Mechanismen zu haben, das aufs eigene Unternehmen zu übertragen. Also dieses Understand und auch im Unternehmen offen zu diskutieren. Das nennt sich Future Literacy. Also die Fähigkeit haben, über verschiedene Möglichkeitsräume zu sprechen und nicht gleich wieder den Trichter zuzumachen. Und da sind wir auch wieder bei dieser Ambiguitätstoleranz. Sagen wir lassen jetzt mal diese ganzen Signale, die wir gekriegt haben, auch miteinander, nebeneinander stehen und verstehen diese Spannungsfelder dazwischen und halten auch mal diese ganzen Optionen, diese ganzen Bälle in der Luft und verstehen einfach mal, was heißt das für uns 2030 und nicht Q4 2026, sondern
und was heißt
das?
Aus, und wir halten es aus, Nils.
Und das ist Scenario-Based Strategizing. Also wir halten es aus, weil wir unser Strategizing im Szenarien machen. Und da gibt es eben verschiedene Zukunftswelten, in die wir uns reinbewegen, weil wir eben noch nicht wissen, auch wenn wir der schlauste Manager sind, noch nicht wissen, was die Zukunft ist, navigieren wir in verschiedene Zukunftswelten rein und bereiten uns auch vor, indem wir in diesen Zukunftswelten denken, das ist Futures Literacy, auch darüber sprechen, wie so eine Sprachfähigkeit, um dann in Zukunft relevant zu bleiben. Und das ist ja immer das Ziel, zu sagen, wie können wir als Unternehmen, als Branche in Zukunft oder auch als Land relevant bleiben. Und das Dritte ist dann wirklich das Doing und das, diese Grenze des Denkens ins Handeln zu überwinden. Und da aus meiner Sicht ist diese Vergemeinschaftung, dass wir die richtigen Leute vorne mit reingeholt haben, die nachher auch mitarbeiten müssen und das umsetzen müssen, total wichtig, weil die dann Teil von der Geschichte sind und Teil vom Narrativ, um dann Teil auch der Umsetzung zu sein. Also, anticipate, understand, transfer wären so meine drei Gold Nuggets hier.
Cool, vielen Dank. Und am Ende ist es was Triviales, das ist mit Storytelling, ne? Und ich muss eine gute Geschichte erzählen, weil sonst verliere ich die Menschen, glaube ich, ne? Wenn sie eine krasse, also nicht mehr genau wissen, wo sie sind.
Das ist ja auch das, was Trend One macht, ist eigentlich Foresight. Foresight ist Zukunft erkennen, Zukunft verstehen, Zukunft umsetzen. Foresight ist nicht nur Trendforschung. Foresight sind genau diese drei Phasen.
Ja, Raphael widerspricht da so ein bisschen. Er hat gestöhnt und schwer geatmet.
Nein, gar nicht. Nee. Ich finde nur einen Punkt, der total unterschätzt ist, diese innere Unruhe zu haben, Dinge nicht zu akzeptieren, weil man sie nicht versteht, da nicht einfach drüber hinwegzureden, da einzutauchen, so diese Aufmerksamkeit dafür aufzubringen. Das, glaube ich, ist eine Schlüsselfähigkeit in dieser Zeit. Denn arrogant ist das falsche Wort, aber wenn das Wortpaar Neugierde und das andere Desinteresse ist, dann würde ich sagen, dann ist Desinteresse sehr groß ausgeprägt. Und das ist ein Problem.
Meinst du, das ist Desinteresse? Das ist echt spannend.
Ja, wie würdest du es denn nennen? Überforderung? Das ist zu einfach, Olli.
Überforderung ist es aber vielleicht aber auch. Es ist vielleicht Überforderung. Also ich würde es mal den Leuten nicht zu, also ich glaube, Menschen sind grundsätzlich neugierig, aber also sie kommen halt damit gerade an wirklich an harte Grenzen von dem, was sie jahrelang gelernt haben. Und das meinst du mit dem Storytelling, ist immer, du musst, glaube ich, immer, also musst das schon so verpacken, dass die Leute auch Bock haben, da mitzumachen. Weil es ist halt relativ einfach, sich hinzusetzen und sagen, ich mache nichts. So. Ja, und die Leute, die vorne weggehen, die in Terra Incognita irgendwie latschen, so, die mussten immer eine gute Geschichte erzählen. Ja. Und ich glaube, das ist heute, ich würde das nicht so, ich finde es, und das ist viel schwieriger, finde ich. Also sonst könntest du sagen, hey, du musst das einfach nur lernen oder musst du nur machen. Aber wenn es anfängt, mit Psychologie was zu tun zu haben, wenn es darum geht, Ängste zu nehmen, dann wird's ja unsäglich schwerer. Also gerade, wenn du das in der Führungsebene hast.
Gut. Wir lassen das oft mit den Perspektiven.
Tun wir das? Ja, vielleicht ein letzter Schlusssatz, so was... Was ist passiert, wenn wir uns so in 5 Jahren in der Runde wieder treffen? Über was reden wir da? Reden wir Chinesisch?
Das brauchst du ja dann nicht, weil dann dein Ding also, im Ohr mit dir Chinesisch
mein Bubblefisch im Ohr. Ja.
Nein, ich glaube, wenn wir es das nächste Mal hören, in dieser Runde, werden wir ein paar Protagonisten haben aus dem deutschen Mittelstand, die genau diese Reise vollzogen haben. Die genau das gemacht haben, die genau das verstanden haben.
Ja. Und wir werden im Gegenzug dieses Amazon-Modell in der Größe und in der Stärke auch noch durch andere Unternehmen in Europa sehen, die vielleicht dann nicht europäische Unternehmen sind.
Spannend. Nils?
Also wir haben auf jeden Fall unsere Stärken. Es geht ja immer darum, seine bestehenden Stärken mit der Zukunft zu verbinden. Und ich habe immer diese Explosionszeichnung von einem Airbus vor mir. Also ein Airbus besteht aus ungefähr 1 Million Teilen. Und wenn ihr in der Explosionszeichnung vom Airbus, ist halt gigantisch. Ich sag dann immer, es ist nicht nur Hardware, sondern was ihr gerade nicht seht, das ist das Unsichtbare, sind Tausende von Steuerungssensoren, Steuerungscomputern, Ökosystemen drumherum, autonomes Fliegen, die ganzen Zulieferer, Partner, die halt Airports und so weiter. Das funktioniert halt alles integriert, sicher, vertrauensvoll, transparent und stürzt quasi nie ab. Und das ist eigentlich unsere europäische Stärke, wo wir sagen, okay, es ist Deutschland, Frankreich, England, Spanien, alle zusammen bauen dieses fantastische Cyber-Physical System, was irgendwie mega trustworthy ist. Und ich glaube, das ist das, was die Welt braucht, dass wir robuste, vertrauenswürdige, sichere, transparente, ethisch gute Systeme bauen, die Hardware und Software intelligent miteinander verbinden. Und ich glaube, das lässt sich auf ganz viele Branchen, die in Deutschland, ist ja auch die Stärke von Deutschland, dass wir halt so unglaublich breit aufgestellt sind und Tausende von Hidden Champions haben, dass wir unsere Stärke weiterschreiben in die Zukunft, diese vertrauensvollen, sicheren Systeme für die Zukunft zu bauen. Ja, und ich glaube, das wird in 5 Jahren passiert sein. Der erste Schritt dafür ist dieses offene Explorieren. Also eigentlich mehr Rafferwagen, also mehr international schauen, reisen, mit Menschen sprechen, sich offen in diese Toleranz reinzugeben, zu schauen, was da kommt. Ich mache euch ein Geschenk. Ihr könnt, kennt ihr den Trendmanager? Das ist so eine weltweite Datenbank, wo du siehst, was weltweit und Cross-Industrie passiert. Da alle, die sich melden bei mir, die kriegen so einen Account für einen Monat und können den ausprobieren. Und da sind hunderte von Trends täglich
schöne
neu.
Urlaubslektüre, ja. Wenn der Podcast bald rausgeht, dann kann jeder damit in den Sommer gehen.
Also schon auf der ersten Seite siehst du 20 verschiedene Länder, 20 verschiedene Industrien und kriegst bestimmt 3 Ideen, was heißt das für mich, was könnte da spannend sein. Also Trend Manager einfach in die Kommentare reinschreiben.
Das ist immer ein feiner
Zug. Das ist dann Großzügigkeit ist vielleicht auch noch eine wichtige Tool.
Dann lege ich auch nochmal.
Sharing is caring.
Dann teile ich auch mit dir nochmal, Olli, den QR-Code für die Hello Rafa Gruppe. Genau. Jeder, der da noch da drin ist, der kann dann da reingehen.
So. Das ist ja wie Weihnachten. Ja, ist denn heute schon Weihnachten?
Genau.
Ja, cool, ihr Lieben. Aber das finde ich ja gut, dass wir tatsächlich auch mit so einem positiven Twist und auch mit konkreten To-Dos hier rausgehen. Das Schlimme ist, es macht ja auch noch Spaß. Ne? Also wenn man quasi ein bisschen so die Panik ablegt. Ja, und ich nehme so 2 Sachen auch mit. Ich finde also einmal dieses Dezentralisieren, was jetzt gerade so im Kleinen und im Kriegskontext in der Ukraine passiert. Aber wenn wir das einfach mal auf den europäischen Kontext wir werden wahrscheinlich auch so, warum werden wir nicht auch so dezentral, ja, und bauen halt irgendwie europaweit solche Sachen. Und das andere ist so, warum machen wir auch nicht sozusagen unsere vermeintlichen Restriktionen, die wir so haben, ja, mit Datenschutz und sowas, weil du hast es gerade gesagt, ethisch korrekte Lösungen zu was zu bauen. Ich habe das Gefühl, das sind Vorteile, dass wir sowas haben, dass wir auch solche Sachen vielleicht ein bisschen länger durchdenken. Und wenn man dann nicht nur aktionistisch und panisch ist, dann bauen wir vielleicht sogar die besseren Produkte, weil sie halt durchdachter sind. Und dass uns gerade diese Constraints, die wir so haben, eigentlich dazu zwingen, kreativer werden zu müssen, um darin halt aber dann richtig gute Produkte zu bauen. Und das würde ich mir wünschen, dass wir das in 5 Jahren erreicht haben. Ja, cool. Also vielen Dank. Das war ein lustiger Parforce-Ritt, finde ich jetzt mal, von der Gegenwart in die Zukunft. Wenn euch das gefallen hat, wie gesagt, ihr kriegt von Nils, kriegt ihr einen Zugang zum Trendmanager. Einfach nur in die Kommentare Trendmanager schreiben. Und der Rafa, ja, holt alle Leute in seine Hello Rafa Gruppe. Ja, Hello Kitty war gestern, Hello Rafa ist heute. Und wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann empfehlt diesen Podcast weiter, teilt den, ja, schreibt den überall rein. Ihr nervt die Leute in der Hello Rafa Gruppe damit. Da kann man nichts reinschreiben bei dir, Rafael.
Genau, das ist mein Briefkasten in eine Richtung.
Ja. Und ja, und guckt in eure eigene Organisation, tretet zur Not euren Führungskräften kräftig in den, wie man sagen würde, hier Bob ist, reist, hört so Sachen wie hier und ab in die Zukunft. Bis dahin, bye bye, tschüss.
Servus, ciao.
Das war Rocket Fuel, der Podcast mit Oliver Kemmern.